Vielen Dank, ihr Musiker, für diese Zeit, die wir jetzt mit Jesus haben durften in den drei Liedern. Es soll ja dazu dienen, dass wir unseren Blick auf Jesus richten können und dass wir dadurch geistlich gestärkt werden können. Um geistliche Stärkung, darum geht es jetzt auch bei dem heutigen Predigtext. Jetzt fällt mir gerade noch ein, ich habe vorhin vergessen zu sagen, wann die Beisetzung von der Elvira Böker sein wird, das ist noch nicht geklärt. Das werden wir dann weitergeben, soweit wir es wissen. So, also, es geht auch um geistliche Stärkung in dem heutigen Bibeltext. Im Jakobusbrief steht der, Kapitel 5, Abvers 7. Ich lese uns nach der Elberfelder Übersetzung. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Oben auf den Folien habt ihr vielleicht gespickt und gesehen, unter welche Überschrift ich die Predigt über diesen Bibeltext heute gestellt habe, Umgang mit Enttäuschungen. Also mit Frust, Krisen, negativen Nöten, seien sie in unserem Innern oder dass sie von außen kommen. All das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das gehört leider zu diesem Leben dazu. Wir kriegen es nicht weg, so gerne wir es hätten. Und ja, Gott möchte uns, glaube ich, mit diesem Bibelwort einiges dazu sagen. Wenn ihr oben gespickt habt, dann habt ihr euch vielleicht gewundert, was ich als Unterüberschrift mit reingenommen habe. Dieses lebst du nur oder darf es mehr sein? Ich konnte es nicht lassen, das mit reinzunehmen, weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage an uns ist, die Gott, ich sage mal, fast täglich an uns stellt, vielleicht sogar mehrfach täglich, weil es immer um den Bezugsrahmen geht, in dem wir uns bewegen. Sind wir nur ausgerichtet auf diese Welt, wie wir sie vorfinden, mit all dem, was sie auslöst bei uns, was sie mit uns macht, was wir gerne hätten von der Welt? Oder können wir uns wiederfinden in einem größeren Bezugsrahmen, den Gott uns nämlich durch Jesus ja eröffnen möchte? Deswegen hat er auch dafür gesorgt, dass wir das von Jesus in der Bibel finden, was da passiert ist. Deswegen ja, ist Gott selbst in Jesus hier vor 2000 Jahren erschienen und darum möchte er uns mit seinem Geist füllen, damit nicht diese Welt letztlich unser einziger Bezugsrahmen bleibt. Das wäre zu wenig für das, was Gott für uns möchte, sondern er möchte uns in diesen viel größeren Rahmen stellen, nämlich, dass es ihn gibt, unseren Gott, dass er eine persönliche Beziehung zu uns möchte, dass er uns Fürsorge und Geborgenheit schenken will, Glück, Friede und alles letztlich, was wir brauchen, was wir aber auch von Gott hier in dieser Welt immer nur bruchstückhaft auch empfangen können. Und das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir leben und um was es hier auch in diesem Predigttext geht. Lasst uns einsteigen mit Vers 7. Da redet Jakobus von der Ankunft des Herrn. Also mit diesem Wort schon kann man gar nichts anfangen, wenn wirklich nur diese Welt der Bezugsrahmen ist, in dem man lebt, dann denkt man sich, hä, wer soll da kommen und welcher Herr und so weiter. Für den Jakobus ist eigentlich das, ja, die Ankunft des Herrn, das ist das, was letztlich uns Erleichterung verschaffen wird für all die Nöte und Schwierigkeiten, in denen wir jetzt noch stecken bleiben, trotz unseres Glaubens an Jesus. Auch wenn da, wenn wir Jesus erleben und wir merken, oh, er hat was berührt in meinem Herzen, er hat was geheilt, er hat mir neue Perspektive gegeben und nach 2 Stunden oder 2 Tagen oder 2 Wochen oder 2 Jahren stelle ich fest, irgendwie hänge ich immer noch in dieser Thematik fest und merke, ich quäle mich damit, ich bin enttäuscht, ich leide, all das, was eben das Leben so schwierig machen kann. Und für Jakobus ist die Ankunft des Herrn verbunden mit der Perspektive, dann ist das hier geschafft, dann ist das Leben hier in dieser Welt zu Ende, Jesus kommt zum zweiten Mal wieder und dann wird die Erlösung, die er für uns erwirkt hat vor 2000 Jahren durch seinen Tod am Kreuz, die wird dann in der ewigen Welt Gottes eine nicht mehr endende, nicht mehr angefochtene Wirklichkeit sein, sondern dann haben wir es wirklich geschafft. Also die Ankunft des Herrn oder in dem Alten Testament ist auch mal wieder vom Tag des Herrn die Rede. Wenn dieses Zeitalter vollendet sein wird, das ist der Tag, der hammergenial gute Tag, auf den sich hinzufiebern lohnt. Diese Ankunft des Herrn, sie hat sich im Grunde, also Gott hat sich das so ausgedacht, dass die sich in zwei Schritten vollzieht. Das eine ist die Ankunft des Herrn, auf die wir schon zurückschauen. Das ist das, was vor 2000 Jahren passiert ist, wo unser Gott und Schöpfer in Jesus als Mensch in der Gestalt eines Menschen wie du und ich hierher gekommen ist, um das Kernproblem zu lösen, das zwischen uns und ihm bestanden hat und weiter noch besteht. Und wo Gott deutlich gemacht hat, er es wirklich für uns im Sterben und in der Auferstehung von Jesus unter Beweis gestellt hat, dass wir, obwohl wir so sind, wie wir sind, dass er uns nicht wegwirft, dass er uns nicht fallen lässt, dass er sich nicht von uns trennt. Wir als Menschheit haben uns von ihm getrennt, das ist das biblische Zeugnis. Das ist der Grund, warum alles so ist, wie es ist, mit allen Schwierigkeiten. Gott hat sich aber von uns nicht getrennt in der Reaktion darauf, sondern er hat die Folgen der Schuld und Sünde auf sich selbst genommen. Das ist die Botschaft vom Kreuz, die wir in der Bibel im Neuen Testament finden. Und er hat damit, indem Jesus für unsere Sünde gestorben ist, hat er das ewige Zusammensein, das wir im Himmel mit ihm haben sollen, überhaupt erst möglich gemacht, weil es eben die Sünde gibt, die uns von ihm trennt. Und das können wir von uns aus nicht lösen, dieses Problem. Das kann nur unser Schöpfer lösen, indem er uns vergibt, indem er sagt, ich rechne euch das nicht an. Und das, was euch verschmutzt, was nicht in meine Gegenwart passt, davon reinige ich euch, damit ihr in meiner Gegenwart sein könnt und es euch in meiner Gegenwart gut geht. Das ist das, was in dem ersten Kommen, in der ersten Ankunft des Herrn, auf die wir zurückschauen, bereits passiert ist. Und der zweite Schritt, der steht noch aus. Das ist das, worauf die junge Christenheit dann zugeschaut hat, also den Blick nach vorne gerichtet hat. Das ist die Ankunft des Herrn, wie es immer wieder an verschiedenen Stellen im Neuen Testament auftaucht, dass Jesus wiederkommen wird. Der große Tag des Aufatmens für alle, die sich der Liebe Gottes in Jesus geöffnet haben und für die das dann kein schrecklicher Tag sein wird, sondern ein Tag der großen Freude. Wir lesen in dem Vers 7 von Jakobus, da gebraucht er dieses Bild eines Landwirts, eines Landarbeiters, der ja, die Saat aussät, das Feld bestellt und hofft, dass das, was er da ausgesät hat, irgendwann auch aufgeht und Frucht bringt. Und er dann letztlich davon leben kann oder vielleicht eben das auch verkaufen kann, anderen weitergeben kann. Und in diesem Bild wird deutlich, das war damals eben, ähnlich wie heute, nicht so einfach. Wir erleben gerade wieder eine ziemlich lange Zeit der Trockenheit, wo es sehr wenig regnet. Und wir sehen wieder plötzlich die Abhängigkeit auch von Regen, was wir nicht steuern können. Das war damals für die Leute viel bewusster, weil sie eben nicht diese vielen technischen Hilfsmittel hatten, die wir heute zur Verfügung haben. Aber das Grundprinzip ist das Gleiche. Wir sind auf etwas angewiesen, was wir letztlich nicht in der Verfügung haben. Und wo wir aber wissen, wir brauchen es und im Vertrauen auf Gott geduldig sein sollen. dass das, was unser Gott uns verheißen hat, was er uns zugesagt hat, dass er das zu seiner Zeit auch erfüllen wird. Dass er zu seinem Wort steht und dass wir uns darauf verlassen dürfen. Dieser zweite Schritt der Wiederkunft Jesu, der noch aussteht, wie ich vorhin gesagt habe, das ist das klassische Verständnis, wie das griechische Wort Parousia im Neuen Testament verwendet wird, das an der Stelle immer dann gebraucht wird. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, theologisch, die Parousie, die ja, Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Jetzt ist aber was sehr Spannendes im Neuen Testament zu entdecken. Wir haben auf der einen Seite diese Zukunftserwartung, Jesus wird irgendwann wiederkommen. Und auf der anderen Seite finden wir im Neuen Testament aber auch etliche Aussagen dazu, dass Jesus jetzt schon bei uns ist. Ich erinnere an das, was die meisten von uns vermutlich kennen, was Jesus ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums seinen Anhängern zuspricht. Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung dieses Äons, dieses Zeitalters, in dem wir jetzt leben. Und das ist das Geheimnisvolle, was unser Gott sich da ausgedacht hat. Das ist diese Horizonterweiterung, in der Gott uns nämlich nicht erst im Himmel so begegnen will, dass wir aufatmen können, sondern er möchte es auch im Hier und Heute schon. Das gelingt in diesem Äon immer nur vorläufig und bruchstückhaft. Wir kommen aus der Nummer nicht raus, dass wir Enttäuschungen erleben, sei es mit Menschen, sei es bei Gott, wo wir beten drum. Er erfüllt unser Gebet nicht, wie wir uns das vorstellen. Durch Umstände, die geschehen, all das bleibt uns in diesem Zeitalter leider noch erhalten. Aber es hat schon etwas Neues begonnen. Wir leben in einer Spannung zwischen dem, jetzt ist es bereits schon da, und gleichzeitig ist es noch nicht da. Wir müssen noch Ausschau halten, wir müssen noch warten. Das ist auch total spannend, wenn man sich das im Griechischen anschaut, was da im Text steht, im Vers 8. Da ist für dieses, es ist nahe gekommen, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Da wird eine Zeitform verwendet, die eindeutig ein Resultat beschreibt. Also die Ankunft des Herrn, sie ist schon da, also sie ist schon nahe gekommen. Und Ankunft, das kann man auch übersetzen, das ist nämlich das Resultat, wenn jemand ankommt, wie nennt man das dann? Er ist anwesend, er ist da, genau, Anwesenheit. Kann beides heißen, Ankunft und Anwesenheit. Und das, finde ich, lässt jetzt nochmal den Vers 7 in einem ganz anderen Licht erscheinen. Dass es eben nicht nur heißt, ich muss jetzt halt irgendwie hoffen, dass dann der Herr irgendwann wiederkommt und ich pack's jetzt nicht mehr, also Herr, nimm mich doch zu dir oder komm doch für die ganze Welt wieder, sondern dass er uns auch schon jetzt hier und heute ernähren möchte, versorgen möchte mit dem, was wir nötig haben, dass nämlich hin und wieder dann auch der Regen auf den Samen fällt und die Frucht wachsen kann, Früh- und Spätregen, so wie es hier formuliert ist. Dass das eine Sache ist, wo ich der Überzeugung bin, dass das eben nicht erst in der Ewigkeit uns zugutekommen soll, was Gott uns für uns bereitet hat, sondern auch schon stärken soll für unser Leben hier in dieser Welt, für unsere Nachfolge. Das ist meiner tiefen Überzeugung nach genau das, was Gott durch den Heiligen Geist bewirken möchte. Der Heilige Geist, durch ihn ist Jesus jetzt unsichtbar bei uns. Wenn er dann am Ende der Zeit für alle wiederkommen wird, das, was hier auch mit vor Augen steht, das wird dann sichtbar sein. Das wird eben dann eindeutig sein, das wird klar sein. Und dann wird sich zeigen müssen, wie wir zu Jesus stehen. Ob wir das cool finden, ob wir das gut finden, wer er ist und dass er für unsere Sünden gestorben ist, oder ob wir das doof finden und sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, ich will lieber selber gucken, wie ich glücklich werden kann. Und das wird aber ohne Gott wahrscheinlich echt schwierig werden. Ja, es ist schon nahe gekommen. Das ist uns schon geschenkt, was Gott für uns getan hat. Das soll schon im Hier und Heute passieren. Und ich finde es interessant, dass Jakobus dann in Vers 10 auf die Propheten zu sprechen kommt. Denn die Propheten waren die Leute im Alten Testament, die die Art von Gottesbeziehung hatten, die dafür offen waren, wo Gott es schon so schaffen konnte, durch sein Wirken und deren Mitmachen, dass die eine wirklich enge, unmittelbare Gottesbeziehung haben konnten, dass die von Gott Sachen empfangen konnten, für die der Rest der Welt nicht empfänglich war. Und Gott hat gesagt, es ist aber wichtig und ich gebe es euch. Da fallen einem zum Beispiel Mose ein. Ich habe den lange nicht so als Prophet gesehen, weil ich immer so dachte, naja, die Propheten, das sind die, die halt die prophetischen Bücher geschrieben haben. Aber er wird als Prophet bezeichnet. Und es heißt in Bezug auf Mose, Gott hatte einen so engen Kontakt mit ihm wie mit keinem anderen. Er war wirklich wie auf du mit du, wie ein Freund mit ihm. Ich habe es mal in Englisch gehört, das hat sich so eingeprägt, not so with Moses. Das ist das, was Gott der Miriam und dem Aaron sagt, als die sich beschweren, warum muss immer alles nach Moses Nase tanzen? Und dann sagt Gott, ja, weil der eine ganz andere Verbindung mit mir hat als ihr. Und deswegen kann ich ihm sagen, was mir wichtig ist und deswegen muss er das weitergeben. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr euch jetzt zurückgesetzt fühlen müsst. Und ja, oder auch andere Propheten, Jesaja, Jeremia, die sind, ja, und noch viele, viele mehr im Alten Testament, das waren immer einzelne, man würde sagen, begnadete Gestalten, die eine enge Gottesverbindung hatten, die eine hohe Empfänglichkeit, eine hohe Offenheit für Gott hatten. Und im Alten Testament ist schon verheißen, dass Gott seinen Geist aber über alle ausgießen will. Über jung und alt, über einfache Leute, hochgestellte Leute. Und das hat er angefangen mit Jesus zu realisieren. Wir kommen ja von Pfingsten her, wo punktuell genau das mal mit einer großen Kraft und Stärke sichtbar werden konnte. Diese Idee Gottes. Die damalige Zeit war dafür empfänglich, zumindest seine Jünger, die hatte Jesus entsprechend vorbereitet, die mussten durch eine harte Schule gehen, als er gekreuzigt worden ist, die haben dann so ein bisschen Coaching noch von ihm gekriegt, bis er in den Himmel aufgefahren ist und dann waren sie erstmal auf sich gestellt, diese ja, 10 Tage so, bis dann der Heilige Geist kam und sie erleben durften, wow, wir haben ja bisher in einem viel zu kleinen Bezugsrahmen gelebt und dann haben sie erst schrittweise angefangen zu verstehen, was Jesus eigentlich ihnen versucht hat, so die ganze Zeit zu vermitteln und beizubringen, dass sein Reich eben nicht von dieser Welt ist, aber dass sein Reich in dieser Welt Gestalt gewinnen soll und dass er eben sie dazu einsetzen möchte. Also das, was bei den alttestamentlichen Propheten Gott schon verwirklichen konnte, das möchte er seit dem Kommen von Jesus ausweiten auf die ganze Welt. Wir sollen genauso in eine unmittelbare Gottesbeziehung wie die Propheten reinkommen. Und genauso aus dieser Beziehung zu Gott raus dann leben und auch bestehen können. Dass wir eben nicht dann, uns von Gott abwenden, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, Gott links liegen lassen oder unseren Auftrag liegen lassen, weil wir sagen, muss ich mich erstmal so um mich kümmern, da ist kein Platz mehr, sondern das für den Auftrag Gottes, sondern dass wir wirklich mit Gott darum ringen, wie gehen wir dann mit diesen Situationen um und was hat Gott für uns dann? Und es kann sein, dass Gott dann tatsächlich auch uns den Auftrag wegnimmt, so wie er es bei Mose gemacht hat und dann an den Josua übergeben hat, wo er einfach gesehen hat, so, Mose ist Knülle, jetzt ist gut. Das packt der Mose jetzt auch nicht mehr, noch das Volk Israel ins gelobte Land zu bringen. Er darf jetzt auf sein Ruheteil, darf an Josua übergeben und Josua hat das Ganze dann weitergeführt. Ja, die alttestamentlichen Propheten, die waren begnadet auf der einen Seite, weil sie eben diese unmittelbare Gottesbeziehung hatten. Das war für sie auf der positiven Erlebensseite. Sie haben wirklich Gott erlebt, sie durften Sachen sehen, von ihm hören und haben große Taten zum Teil erlebt, die Gott dann getan hat. Aber auf der negativen Seite ihres Erlebens waren dann eben die Leiden, die dazugehört haben, die jetzt auch der Jakobus hier erwähnt. Und ich finde es spannend, dass er das nochmal so formuliert, der Jakobus, dieses, die im Namen Gottes geredet haben. Ein Ausleger, den ich dazu gelesen habe, der meinte, das war eigentlich klar, die Propheten haben immer im Namen Gottes geredet. Warum erwähnt der Jakobus das? Weil es wichtig ist, dass im Namen Gottes in dieser Welt geredet wird, damit die Menschen, die Gott nicht kennen, Gott kennenlernen können. Und dass die Menschen, die auf dem falschen Weg sind, das erkennen können und umkehren können. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen im Namen Gottes reden. Und wenn, ja, jetzt das schon Gott sich so vorgestellt hat, dass er seinen Geist auf alle ausgießen möchte, dann möchte er natürlich, dass auch möglichst alle in seinem Namen reden. Also ja, er hat es total aufgeweitet durch sein Kommen in Jesus. Er möchte jetzt, dass wir alle sozusagen Propheten werden für ihn in dieser Welt, dass er durch uns zu den Menschen reden kann. Und das ist auf der einen Seite spannend, wenn wir merken, ja, wir kommen da rein in diese Beziehung, in den Kontakt mit Gott. Das bleibt nicht nur einfach auf der Theorieebene, sondern das, wir fangen plötzlich an zu verstehen, was das heißt, dass Gott zu uns redet, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass er uns bewahrt, dass er uns versorgt. Aber auf der anderen Seite kommt halt dann eben dazu, dass wir dann auch werden leiden müssen. Da hat sich nichts geändert. Im Timotheusbrief, im zweiten, da schreibt Paulus im zweiten Kapitel, im zweiten Brief, Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wir erleben hier ziemlich wenig Christenverfolgung in unserem friedlichen Europa. Aber ich habe inzwischen festgestellt, wir erleben doch ganz schön Christenverfolgung, wenn wir es ernst meinen. Wenn wir das, was Paulus da geschrieben hat, wenn wir gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, also das heißt, den Plan, den Gott mit Jesus hat, erfüllen wollen, also sprich auch tatsächlich, dass Gott prophetisch durch uns reden kann, in die Welt hinein, dass wir im Namen Gottes zu den Menschen sprechen, dann werden wir Probleme kriegen. Da können wir ziemlich sicher sein. Wenn wir nur so Larifari-Christen sind, sind wir keine Gefahr für den Feind, dann lässt er uns weiter Larifari-Christen sein. Und dann können wir irgendwann auch, sagen wir, ja, in einer Gemeinde, die sehr fürsorglich nach innen orientiert ist, dann können wir auch den Kuscheltod, den Wärmetod sterben. Ja? Dann geht es uns gut und wir drehen uns nur um uns selber, aber wir erfüllen nicht den Auftrag Jesu. Wir erfüllen nicht das, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Wir erfüllen nicht das, wozu Jesus sein Leben gegeben hat, dass die Menschen in der Ewigkeit mit ihm versöhnt sein können, die ihn noch nicht kennen, damit die ihn kennenlernen können. Jesus sagt selber, im Johannesevangelium ist es überliefert, Kapitel 15, Vers 20, gedenkt des Wortes, sagt er zu seinen Schülern, also, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave, ein Diener ist nicht höher als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Wer sich in unserem Kulturkreis hier darauf einlässt, wirklich den Auftrag von Jesus zu erfüllen, der bekommt es vielleicht nicht mit anderen Menschen zu tun, die ihn jetzt verfolgen und anfeinden, aber mit Sicherheit mit dem Feind, der ihn dann verfolgen und anfeinden wird und ihm Knüppel in die Beine werfen oder wenn er ihn nicht bremsen kann, dann schiebt er ihn an, damit er noch richtig mehr Gas gibt, dann andere überfordert, dann auf der Seite vom Pferd fällt und so weiter. Und ich finde es super spannend, dass am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich habe ja vorhin zitiert, diese Zusage, das allerletzte Wort laut Matthäus-Evangelium von Jesus: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dass diesem Wort vorausgeht, dass er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Es ist vollbracht. Er hat die Macht, er hat sie zurückerobert für die Menschheit durch sein Sterben. Und da zwischen diese zwei Zusagen von Jesus ist eingebettet, geht nun hin und macht die Menschen auf der ganzen Welt zu Jüngern von mir. Der Auftrag, ja, jetzt in anderen Worten, was da beim Jakobus so durchschimmert, dieses im Namen Gottes reden, die Menschen von Gott her ansprechen. Ja, und dann kommt unser lieber Jakobus, nachdem er von den Propheten gesprochen hat, dann noch auf den Hiob zu sprechen. Da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Viele von uns dürften wahrscheinlich das kennen, was im Buch Hiob berichtet ist im Alten Testament. Ein Mann, der heftigste Prüfungen durchleben musste, der da, ich sag mal, fast dran verzweifelt ist, aber Gott nicht losgelassen hat und dann am Ende beschenkt wurde von seinem Gott, nämlich mit einer Erfahrung, die er in Worte fassen konnte: Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Also da sieht man auch wieder dieses: Gott möchte uns näher kommen, dass wir erstmal von ihm hören, aber dann anfangen, ihn auch anders wahrzunehmen, ja, mit den Augen des Herzens ihn zu sehen und zu begreifen, dass eben nicht diese Welt das Einzige ist, und da gibt es halt noch einen Gott, der hat sie geschaffen und irgendwann sind wir im Himmel, sondern dass wir ihn wirklich hier schon erleben können, dass wir ihm näher kommen, so wie es Hiob dann ausdrückt. Und ich finde es so klasse formuliert hier von Paulus: Das Ende des Herrn, also das, was Gott für Hiob hatte, was am Ende für Hiob rauskam, das habt ihr gehört, das habt ihr gesehen. Und im Griechischen steht da das Wort Telos, das meint Ziel. Also nicht nur das Ende, ja, sondern wirklich, was hat Gott im Hintergrund noch im Petto gehabt, beabsichtigt für den Hiob. Und das kann uns so Mut machen für alle Prüfungen, durch die wir gehen müssen, wo wir überhaupt nicht durchsteigen, was ist da eigentlich los, was will Gott jetzt? Einfach dranbleiben, uns nach Gott ausstrecken. Er wird damit ein Ziel haben und irgendwann werden wir das sehen. Entweder schon hier in dieser Welt, wenn es hier in dieser Welt nicht sich auflöst, nicht für uns klar wird, spätestens im Himmel wird es klar werden. Und da gibt es ein paar ganz tolle Verheißungen Gottes zu. Ja, und die Quintessenz dann für Jakobus dann ganz am Ende, dass ihr gesehen habt, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also da geht mir das Herz auf, wenn ich das, ich habe es ja extra noch gehighlightet so ein bisschen, da geht mir das so das Herz auf. Ich habe mir die Worte im Griechischen angeguckt, war schwierig rauszukriegen, wo vielleicht der Unterschied sein könnte, weil die einander sehr ähnlich sind. Das, was ich jetzt bei meinen Forschungen rausgekriegt habe, ist, dass das erste Wort diese Eigenschaft Gottes beschreibt, dass er eben mitfühlen kann, dass er mitfühlend ist, so wie wir auch mitfühlend sein können, wenn wir nicht zu sehr irgendwie verhärtet sind über die Zeit. Eigentlich legt Gott das in uns rein, dass wir mitfühlend sein können, dass wir haben Spiegelneuronen, sagen die Hirnforscher, und in diesen Spiegelneuronen können wir uns in den anderen hineinversetzen, können wir etwas spüren von dem, was er spürt. Also wir sind nicht nur auf uns selber festgelegt. Und Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Er ist voll innigen Mitgefühls. Er spürt das mit, was wir spüren, wenn wir Schmerzen haben. Er leidet damit, er ist ja der Gott, von dem alles kommt. Es lässt ihn nicht unberührt, es lässt ihn nicht kalt. Und es hat auch mit Eingeweiden zu tun, dieses Wort, was da verwendet ist, oder es geht ihm an die Nieren, das wären so heutige Formulierungen, das geht ihm durch Mark und Bein. Der ist da nicht so stoisch, dass er da drüber steht und einfach mal guckt, was die da machen, sondern der ist da mit drin. Und genau das sehen wir auch, wenn wir im Neuen Testament schauen, wie Jesus unterwegs war. Da wird mal ein toter Junge rausgetragen aus der Stadt und dann ist dieses Wort da verwendet, dass es ihm echt in die Eingeweide fährt. Und er erweckt ihn wieder zum Leben, weil er die Trauer der Mutter sieht und ihr seinen Sohn zurückgeben möchte. So ist unser Gott. Und bei dem Barmherzig, das greift es im Grunde auf, weil es reicht für das Spektrum dieses Wortes, was es wohl abdeckt, von sich ergreifen lassen, also von der Berührung her, dann auch man lässt was mit sich machen dadurch, und es geht dann bis zum hilfsbereiten tätig werden. Also nicht nur eben quasi, oh, ich bin jetzt ergriffen, ach, es tut mir so leid für dich, sondern ja, und ich überlege jetzt, was kann ich tun für dich, weil ich da mitfühle, dass es dir so schlecht geht. Jetzt die spannende Frage für alle, die aufgepasst haben. Zu welchem Vers habe ich noch nichts gesagt? Oh, da hat jemand super aufgepasst. Vers 9. Da fehlt nämlich noch was. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jetzt kommt der harte Teil. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie ihr das hört. Also ich habe das in der Vergangenheit meistens sehr bedrohlich gehört. Sehr so, jetzt geht's zum Gericht und wer weiß, was dann jetzt alles passiert. Ich kann das inzwischen so anders hören, weil ich das, was ich gerade am Schluss gesagt habe, zu diesem innigen Mitgefühl und zur Barmherzigkeit Gottes, dass das nicht mehr nur noch hier oben ist, sondern es rutscht immer tiefer und ich bin ja Gott so dankbar für. Seufzen, was meint es? Ein Stöhnen, ein Murren über den Zustand, wie er ist, was man sich nicht wünscht von Verhältnissen her, so Seufzen, so ein anklagendes Stöhnen, Murren, hat ein Ausleger da geschrieben. Und das heißt, er seufzt nicht gegeneinander. Über dieses Gegeneinander, es ist, glaube ich, zu verstehen, sich über die Geschwister beklagen. Also, jemand verletzt mich, Christoph, wenn du mich zum Beispiel verletzt und ich dann so mich beim Alex beklag über dich, ja, und dann sage, der Christoph könnte nur so doof sein und so irgendwie. So kann man es verstehen. Man kann es auch verstehen, das ist auch eine Dimension, die mir dann so vor Augen getreten ist, dass ich mich bei euch beiden vielleicht beklagt, wie schlecht ich es im Leben habe und ihr beide habt damit gar nichts zu tun, ihr seid da gar nicht dran schuld. Beides kann den Heiligen Geist unglaublich dämpfen. Es ist nicht das, was Gott sich für uns wünscht. Und deswegen schreibt der Jakobus das auch so. Es ist mit so einem anklagenden Unterton, einem vorwurfsvollen Unterton, wo wir uns als Opfer fühlen und die anderen sind schuld. Das ist Lieblingsspielzeug wahrscheinlich des Feindes, um uns von Gott wegzuziehen oder zumindest den Heiligen Geist zu dämpfen, weil wir uns darauf einlassen. Wenn wir so drauf sind, es nimmt uns in Beschlag, dann nimmt uns das Blöde, was da ist, und es ist ja schon schlimm genug, dass es da ist. Und wenn wir dem dann noch Raum geben, indem wir dann noch rumseufzen und noch uns beklagen und andere als Schuldige ansehen unseres Elends oder als einfach nur uns bei anderen entlasten und sie dann damit belasten, das ist alles nicht das, wie Gott sich das wünscht, wie Gott sich das vorstellt. Das kann dann wirklich den Heiligen Geist blockieren und den Segen, den er eigentlich geben will. Ja, macht es nicht, sagt Jakobus, damit ihr nicht gerichtet werdet. Man kann richten, und ich glaube, das ist das von Gott gewollte biblische Verständnis, da hinten kommt schon Applaus, dass es eben um eine Korrektur geht, wie ein Bruch oder ein verdrehtes Bein, das gerichtet wird. Das soll wieder gerade gemacht werden, wieder funktionsfähig gemacht werden. Gott möchte uns nicht verdammen mit seinem Gericht. Er möchte uns zurechtbringen, er möchte uns wieder neu ausrichten. Und wenn wir nicht gerichtet werden wollen, dann ist es schon mal hilfreich, wenn wir uns selber richten. Also selber, das sagt ja auch einer an irgendeiner Stelle, ich weiß gerade nicht, wo im Neuen Testament, aber wenn ihr euch selber richten würdet, bräuchte Gott es nicht machen. Also das Wort heißt auch beurteilen, wirklich zu schauen, was läuft eigentlich falsch bei mir oder was läuft da gerade irgendwie und es zu verstehen, dann braucht uns Gott es nicht beibringen, weil wir schon selber offen sind dafür und uns darum bemühen. Und dann kann er viel leichter mit seinem Heiligen Geist uns da helfen. Also, von daher denke ich, ja, wenn wir seufzen müssen, und wir werden ja in der Bibel auch ermutigt, auch zu klagen. Ich verstehe das nicht als ein Verbot, jetzt hier dem Herzen Luft zu machen. Das muss auch manchmal sein, das muss raus, auch Tränen sind können ganz, ganz wichtig sein. Natürlich kann man sie auch wiederum missbräuchlich einsetzen, das ist mit allem so. Und aber wir haben sogar den Heiligen Geist von Paulus vor Augen gestellt bekommen, der uns mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott vertritt. Also, auch da, die Frage, wie gehen wir damit um? Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt, eigentlich ist mir zum Seufzen zumute, und dann sage ich, oh, bloß damit ich nicht gerichtet werde, seufze ich jetzt lieber nicht. Okay, dann seufze ich halt, aber lass mich überführen, während ich seufze von Gott, dass es jetzt vielleicht ein bisschen uncool war oder nicht das Beste war. Aber der vor der Tür stehende Richter, der eigentlich rein möchte in mein Herz, der rein möchte in meine Gedanken, der rein möchte in meine Seele, bis in den Körper hinein. Das ist mein Gott, der voller Mitgefühl und Erbarmen ist. Der möchte ja nichts kaputt machen, der möchte nur rausschmeißen, was da nicht reingehört und was uns kaputt macht. So ist unser Gott. So, ich sehe, ich habe hier massiv überzogen. Bitte um Verzeihung, hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt für euch aus dieser Predigt. Das möchte ich aber noch mit euch teilen, weil das hat mir Gott heute Morgen geschenkt, das hat in mir gesungen, weil ich gerade in so einer kleinen Krise war, so in einer kleinen Enttäuschung. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied von euch, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Nickt noch ja, der eine oder andere. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen und so weiter. Und dann singt es so in mir in der Abwandlung, ich habe die Krise. Und es geht dann weiter, aber zu Jesus gewandt, willst mich erlösen. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was Gott uns schenken möchte für diese Enttäuschungen. Wenn wir wirklich in diesem Äon festhängen und dann versuchen, mit unseren Kräften damit klarzukommen, dass er unseren Horizont erweitern möchte und uns helfen möchte, dann vielleicht, wie ich heute Morgen, dann zu singen, ich habe die Krise, willst mich erlösen, ich schieb die Krise, du liebst auch mich. Das wünsche ich mir für euch, für uns alle. Ich wünsche mir auch, dass ich das selber halten kann, dass ich da nicht irgendwann nochmal drauf gucken muss, sondern dass ich irgendwie, wenn ich wieder frustriert bin und denke, ach, alles okay, Gott, wo bist du? Dass Gott mich zuzwinkern kann, wenn er das Lied in mir anstößt, ich habe die Krise, willst mich erlösen, ich schieb die Krise, du liebst auch mich. Lasst uns lernen, gut mit geistlichen oder auch anderen Enttäuschungen umzugehen. Ja, wir sind es Gott wert, dass er Jesus gegeben hat, um uns zu erlösen. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir unser Herz für ihn öffnen, dass er uns nicht erst in der Ewigkeit von all dem Mist dann endgültig erlösen kann, sondern schon von manchem Mist hier in dieser Welt schon ein ganz gehöriges Stück weiter erlösen kann. Amen.